SRF 2 Kultur.
Romansch Grischun, die einheitliche Schriftsprache fürs Rätoromanische, gerät massiv unter Druck. Mehr und mehr Schulen weigern sich, in dieser Sprache zu unterrichten und kehren zu ihren Idiomen zurück. Jüngstes Beispiel die Tourismusgemeinde Laax, einst Aushängeschild für Romansch Grischun. Laax hat sich mit 99 gegen eine Stimme wieder für sein angestammtes Idiom entschieden. Der Kanton seinerseits verteidigt Romansch Grischun vehement. Pius Kessler.
Noch vor einem Jahr sagte die Gemeinde Laax überdeutlich Ja zu Romansch Grischun, dieser Kunst- und Amtssprache, welche die Regierung vor 10 Jahren an der Schule einführen wollte. Aber im vergangenen Jahr ging es rasch im Oberland, kippte eine Schule nach der anderen, kehrte zurück zum Idiom. Für Heinrich Berther, den Präsidenten von Pro Idioms sur Selva, liegen die Gründe für die Umkehr auf der Hand.
Das Idiom in der Schule ist eine moralische und eine Herzensfrage. Die Kinder haben eine zusätzliche Sprache, die sie erlernen müssen in der Schule, die sie aber nie hören, die daheim nicht geredet wird. Und dementsprechend gibt es einen Misserfolg in der Schule und dementsprechend auch eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung und dementsprechend natürlich auch eine Unzufriedenheit gegen die künstliche Sprache generell.
Jetzt ist mit Laax auch noch die letzte Romansch Grischun-Bastion gefallen. Die einstige Vorzeigegemeinde, sie will nichts mehr wissen von Romansch Grischun. Gemeindepräsident Tonica Matthias sagt:
Der Romansch Grischun, das Projekt kann man begraben. Und ich meine, dass die ganze Diskussion neu lanciert werden muss.
Diese Rückkehr zum Idiom an der Schule ist aber nur der erste Schritt. Jetzt werden Forderungen an den Kanton gestellt. Das sagt man auch am anderen Ende des Bergkantons im Engadin. In jenem Tal, wo das Romansch Grischun gemäß Masterplan als nächstes eingeführt werden sollte. Maria Sedlacek, die Präsidentin von der Union Dals Grisch.
Wenn man Kind Freude an der Sprache, am Romanischen vermitteln will, brauchen wir auch neuartige Lehrmittel, das auch vermitteln könnt. Und es ist wichtig, dass der Kanton die nicht nur in Romansch Grischun, sondern auch in den verschiedenen Idiomen zur Verfügung stellt.
Und deshalb wird in einem Vorstoss fast schon ultimativ von der Regierung gefordert, Lehrmittel wieder in den 5 Idiomen zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig fordert die Motion auch, dass Romansch Grischun mindestens an der Unterstufe völlig aus der Schule verbannt werde. Dabei hatte die Regierung und das Kantonsparlament vor 10 Jahren beschlossen, dass die Lehrmittel nur noch in Romansch Grischun gedruckt werden. Erziehungsdirektor Martin Jäger will aber diesen neuen Forderungen nicht nachgeben.
Wir haben nicht im Sinn, mit irgendwelcher Hektik der Schulen Vorgaben zu machen, weil die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulbehörden, die Schulträger, die sind gefordert mit vielen Sachen heute. Und es ist keine gute Schulpolitik, wenn man so husch, husch, zack, zack, immer wieder andere Vorgaben macht. Das werde ich nicht machen, der Druck kann auch so gross sein.
Das heisst, in den romanisch sprechenden Gemeinden verstauben die Hochglanz-Romansch-Grischun-Lehrmittel in den Kästen. Die Schüler, sie benutzen die behelfsmäßigen und vor allem auch veralteten Idiom-Lehrmittel. Die Organisation Pro Idiom, welche für ihre eigene Sprache jetzt wieder auf die Barrikaden steigt, sie betont auch den emotionalen Wert der Idiome. Der 85-jährige rätoromanische Schriftsteller Oskar Peer, der allerdings auch in Deutsch schreibt, sagte erst kürzlich über sein Idiom:
Man kann mit dieser Sprache alles sagen. Man kann alles sagen, die feinsten, die sensibelsten Regungen des menschlichen Gemüts und der menschlichen Seele.
Und diese Idiomseele, sie ist offenbar derzeit tief verletzt. Romansch Grischun, das künstliche Romanisch, so weit entfernt von den Bündnern wie kaum einmal.
Immer mehr Bündner Schulen also weigern sich Romansch Grischun, die einheitliche Schriftsprache für die Romanen, zu unterrichten. Wo soll man sie dann lernen? Wo soll man sie nutzen? Andreas Kloy hat sich darüber vor der Sendung mit unserem Bündner Kollegen Pius Kessler unterhalten.
Pius Kessler, das Romansch Grischun sei am Ende, sagen die einen. Wir machen weiter, sagen die anderen. Die romanische Sprachsituation scheint ja total verkachelt zu sein.
Ja, ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Besonders die Situation in den Schulen, die ist sehr prekär. Man findet da derzeit kaum einen Ausweg. Und der Kanton lässt die Gemeinden jetzt einfach mal so vor sich hin weiterarbeiten und die eigenen Lehrmittel auch benutzen. Die Gründe dafür, die sind schwierig zu erfahren. Man will eigentlich nicht darüber reden, besonders wenn man auch als Auswärtiger hier Fragen stellt, heißt es, es ist unsere Sache, es war so und es wird so bleiben.
Wo kommt denn diese Kunstsprache Romansch-Grischun überhaupt noch zur Anwendung?
Also es gibt Schriftsteller, die verwenden zum Beispiel Romansch-Grischun, aber das beste Beispiel ist sicher das Abstimmungsbüchlein vom Kanton. Es ist Amtssprache. All diese Sachen, die werden dann in Romansch-Grischun gedruckt und auch verteilt. Allerdings, die Leute, die in ihrem Idiom sprechen, die sagen dann, sie lesen das nicht, sondern sie lesen dann das deutsche Abstimmungsbüchlein.
Im offiziellen Gebrauch, sagen Sie also, wie sieht die Situation denn bei Radio und Fernsehen aus?
Ja, das RTR, das Rätoromanische Radio und Fernsehen, das betreibt zum Beispiel die Webseite und da ist alles schön in Romansch-Grischun geschrieben. Auch die Nachrichten, die werden in Romansch-Grischun gesprochen. In den Sendungen allerdings Berichte aus den verschiedenen Gebieten von Graubünden, da sprechen dann die Reporter ihren eigenen Idiomen.
Aber wo können diese Webmaster und Nachrichtensprecher das Romansch-Grischun überhaupt noch lernen, wenn es in der Schule nicht mehr vorkommt?
Das romanische Radio und Fernsehen, das betreibt eine eigene Ausbildung, damit diese Sprache, diese Kunstsprache eben auch bei ihnen gepflegt wird. Es gibt natürlich auch Kurse angeboten von der Lia Romanca und dann gibt es auch Ferienkurse. Allerdings, da ist zu sagen, das sind dann mehr Gäste, die diese Sprache, diese Kunstsprache lernen und weniger die Einheimischen.
Dieser Sprachenstreit wird also sehr heftig geführt in Graubünden, auch im Alltag?
Das ist so. Und in diesen Tälern, in diesen abgeschlossenen Orten teilweise auch, also da wird dann einfach nur im Idiom geredet und in der Schule eben auch so unterrichtet. Und man kommt dann auch als Auswärtiger kaum an diese Leute heran. Allerdings in den offiziellen Mitteilungen, da hat sich die Sprache, die Auseinandersetzung sehr verschärft in den letzten Wochen. Man fährt, auf Deutsch gesagt, der Regierung kräftig an den Karren und die Sprache, die ist ziemlich hart. Also es ist eine echte Konfrontation.
Wenn zwei Deutschschweizer sich zum ersten Mal begegnen, dann haben sie zumindest ein Thema sicher, ihren Dialekt. Über den Dialekt wird gern spekuliert, woher jemand kommt und das gibt sofort Gesprächsstoff. Sprachwissenschaftler der Universitäten Zürich, Bern und Genf haben jetzt gemeinsam eine App für Smartphones und Tabletcomputer entwickelt, mit der man seinen eigenen Dialekt lokalisieren kann, die also das beliebte helvetische Dialekteraten aufnimmt. Markus Gasser hat diese Dialekt-App getestet.
Natürlich weiß ich, woher ich komme und wo ich sprachlich sozialisiert wurde. Und trotzdem geht es mir so wie vielen anderen. Ich bin neugierig darauf, was die neue Dialekt-App über meine sprachliche Herkunft herausfindet. Zuerst muss ich angeben, wie ich bestimmte Wörter genau ausspreche, zum Beispiel das Wort «schneien». Das Programm gibt mir folgende Varianten zur Auswahl.
Schneie, 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 schnie, schnie, schnee.
Ich wähle Schneie. So geht es schrittweise zu 16 verschiedenen Wörtern. Die lokalen Aussprachevarianten für alle diese Wörter wurden Mitte des 20. Jahrhunderts für den Sprachatlas der Deutschen Schweiz erhoben. Adrian Lehmann ist einer der Entwickler der Dialekt-App. Er erläutert, nach welchen Kriterien aus den Daten des Sprachatlas Wörter für die Dialekt-App ausgewählt wurden.
Der Sprachatlas von der Deutschen Schweiz basiert auf Karten, es sind etwa 1'500 Karten. Und von diesen etwa 1'500 Karten haben wir jetzt 16 Karten rausgepickt und haben hier Karten gesucht, die im Prinzip relativ eine gute Aufteilung von der Schweizer Dialektlandschaft erlaubt. Wir haben zum Beispiel das Wort genommen, wie das Wort «Bett». Und das Wort «Bett» ist im Prinzip relativ einfach, das tut schön die Deutschschweiz aufteilen in den westlichen Teil und den östlichen Teil. Also «Bett» ist der offene Vokal, gehört in den Westen. «Bett» mit dem geschlossenen Vokal gehört in den Osten. Und dann gibt es eine Nord-Süd-Karte, wie zum Beispiel «Schneien», «Schnien». Und nachher kommen so verschiedene Partitionen über.
Die 16 Karten ergeben also für jedes Gebiet in der Deutschschweiz eine Schnittmenge von lautlichen Eigenheiten, ein Netz, in welchem jeder Nutzer möglichst dort hängen bleiben soll, wo man so redet wie er oder wie sie. Im Idealfall ist das natürlich der Ort, an dem man aufgewachsen ist. Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Störfaktoren, welche die präzise Lokalisierung verhindern können. Zum Beispiel, dass die zugrunde liegenden Daten heute veraltet sind. Die Mobilität der Menschen in den letzten Jahrzehnten führte zur Vermischung der Dialekte. Aus dem Hochdeutschen und aus dem Englischen werden neue Wörter integriert. Und die Jugend hat sowieso ihre eigene Sprache, zum Beispiel den sogenannten Balkanslang. Die Dialektgrenzen sind heute also weniger klar. Deshalb geben die Macher der Dialekt-App auch keine Garantie für eine präzise Lokalisierung. Sie drehen vielmehr den Spieß um. Man kann mit der App auch eigene Sprachaufnahmen machen, um anderen Nutzern und vor allem auch den Dialektforschern anzugeben, wie man an seinem Wohnort heutzutage die Wörter ausspricht. Eine clevere Idee. Man gibt den Schweizern ein Spielzeug für ihr Lieblingshobby, den Dialekt, und sammelt damit gleichzeitig Forschungsdaten. Die Idee ist so gut, dass aus dem ursprünglich privaten Projekt von Sprachforschern inzwischen ein Nationalfondsprojekt geworden ist. Dabei ist die Idee der Mundartlokalisierung gar nicht neu. Schon seit 1998 kann man sich auf der Internetseite Chuchiraschle Orakel seinen Dialekt lokalisieren lassen. Das Chuchiraschle Orakel hat mich aber immer irgendwo ins Laufental oder sogar an den Jura-Südfuss verpflanzen wollen. Die Dialekt-App dagegen meint, vermutlich stammt ihr Dialekt aus Nunningen. Stimmt punktgenau. Gut, ich gebe zu, dass ich der App die Varianten angegeben habe, von denen ich weiß, dass sie dem Dialekt meiner Heimatgemeinde entsprechen. Das ist nicht unbedingt dasselbe, was ich heute tatsächlich rede. Das Ergebnis entspricht also eher meinem Wunschdialekt als meinem gesprochenen Dialekt. Aber auch das ist nicht untypisch für den Umgang der Schweizer mit ihrem Dialekt.
Gar nicht so einfach mit den Dialekten. Markus Gasser im Selbstversuch über die Dialekt-App. Die kann im Apple Store gratis heruntergeladen werden. Eine Version für Android-Systeme soll später folgen. Hitlers Tagebücher aufgetaucht. Das verkündete triumphal die deutsche Illustrierte Stern. Vor 30 Jahren die Sensation der Sensationen. 2 Wochen später war der Spuk vorbei, alles Fälschung und Blamage der Blamagen. Unser Deutschland-Korrespondent Kaspar Selk kann sich noch gut erinnern.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern an den 25. und vor allem an den 26. April 1983. An den 25., als der Stern zur weltweiten Verblüffung bekannt gab, es gebe Tagebücher des Führers und er werde die veröffentlichen. Und an den 26. April, an welchem der Herausgeber des Stern, Henry Nannen, in Bern aufkreuzte. Ich führte als junger Echo-Moderator ein Interview mit ihm und war dabei vollkommen überzeugt, dass diese Geschichte so nicht stimmen könne, befragte Nannen entsprechend kritisch. Der alte, erfahrene Journalist und Herausgeber des damals sehr renommierten Stern blieb von meinen Fragen völlig unerschüttert. Er sei ja nicht blöd, er gebe doch nicht Millionen aus, wenn er nicht vollkommene Sicherheit habe, für wen ich ihn denn halte. Auf meine Nachfragen ging er freundlich, aber nachdrücklich seine Argumente im Einzelnen durch.
Ich kenne die Geschichte des Auffindens dieser Tagebücher und die kann ich nachprüfen und die ist eindeutig. Und dann kann man nur noch Schriftsachverständige, Papiersachverständige und Historiker an eine solche Sache heransetzen und das haben wir getan. Alle Schriftgutachten sagen, das ist eindeutig die Schrift Hitlers. Die Untersuchung des Papiers und der Tinte hat ergeben, dass das Papier aus der Zeit stammt. Und ein Historiker wie Trevor Roper oder wie Professor Weinberg von der North Carolina Universität haben gesagt, es spricht nichts dafür, dass es eine Fälschung ist. Und wenn ich Ihnen sage, wenn man fälschen will, fälscht man dann 57 Bände und 2 Sonderbände, das kann man ja auch mit 12 oder mit 10 machen. Dieselbe Sensation wäre das gewesen.
Nannen war sich seiner Sache vollkommen sicher. Und ich erhielt Hörerbriefe, die mich tadelten, weil ich, junger Schnaufer, einem so erfahrenen Mann in einer Respektlosigkeit vorbeigekommen sei, die nun wirklich einfach nicht angehe. Wo kämen wir da hin? Wo wir hinkamen, zeigte sich eine Woche später, als das Deutsche Bundesarchiv in Koblenz ein Gutachten über die Tagebücher veröffentlichte, in welchem 7 der 62 Bände untersucht worden waren. Der Kollege des Südwestfunks fasste das Ergebnis der Materialtests damals so zusammen.
Die Materialprüfung kam zu dem Schluss, dass die Einbände, die Deckel, also das Papier, die Heftflächen, auch der Klebstoff unmöglich aus der Zeit zwischen 1934 und 1945, in der diese Tagebücher entstanden sein sollen, sein können. Denn diese Fäden sind beispielsweise aus Polyamid-Polyester-Fasern und diesen Stoff hat es zu der fraglichen Zeit offenbar noch gar nicht gegeben.
Die Materialtests waren eindeutig und auch die inhaltliche Überprüfung führte zu einem klaren Ergebnis. Der Präsident des Bundesarchivs in Koblenz, Professor Hans Bohms, erklärte an jener Pressekonferenz:
Aufgrund unserer inhaltlichen Kritik, unserer inhaltlichen Überprüfung möchte ich sagen, dass die Bücher auf jeden Fall nach 1964 geschrieben worden sein müssen.
Das meiste abgeschrieben und das auf Papier, das es zu Hitlers Zeiten noch gar nicht gab. Henry Nannen, zurück in Hamburg, war sichtlich erschüttert, blieb aber äußerlich gefasst, ganz Profi.
Wir müssen bei der gegenwärtigen Nachrichtenlage davon ausgehen, dass dieses Urteil des Bundesarchivs sehr ernst zu nehmen ist und dass der Stern sich dem nicht entziehen kann.
Konnte er natürlich nicht mehr. Man musste zugeben, dass man einem Fälscher aufgesessen war mit Millionenbeträgen. Man hatte die ganz große Story gewollt, das ganz große Geld und endete in der Mutter aller Blamagen.
Das Auer Wir Leben Theaterfestival in Bern ist fester Programmpunkt in den Agenden der Theaterliebhaber. Nun läuft es wieder. Zu sehen in Bern knapp 2 Wochen lang Theaterabende aus dem In- und Ausland. Und Elinor Landmann war gestern Abend an der Eröffnung des Festivals dabei. Ein schöner Frühlingsabend war es ja gewiss, aber war es denn auch ein gehaltvoller Theaterabend in Bern?
Das war's. Ich habe eine geballte Ladung Reflexion, Polemik, Auseinandersetzung mitbekommen und zwar zu den Themen Rassismus, Kolonialismus, Sexismus, Kapitalismus kann man gleich noch hinterher schieben. Free Town hieß dieser Abend, der kommt von der Amsterdamer Theatergruppe Todpart und Todpart, das heißt zu Deutsch totes Pferd.
Sexismus, Kolonialismus, Rassismus, wie geht der Theaterabend mit diesen großen Begriffen um?
Ganz konkret. Er wendet sie an, er erzählt eine Geschichte und diese Geschichte, die handelt von Pam, Liesel und Nadia und diese 3 Niederländerinnen, die sind irgendwo in Westafrika in den Ferien. Sie treten auf im Tigerprint-Kostüm auf einer Bühne, die zugemüllt ist mit Dosen, Bierdosen, Cola-Dosen bis zu den Knien hoch und jede wartet durch diese Dosenberge zu einem Plastikstuhl, dann fletzt sie sich hin und beginnt zu reden. Freetown ist ein Textstück. Passiert in Anführungszeichen nicht so viel. Die 3 Frauen, die reden und sie reden sich um Kopf und Kragen. Ihre Ferien haben die 3 gebucht, alles inklusive und alles meint hier auch wirklich alles. Die 3 wackeren Damen sind als Sextouristinnen unterwegs und die Art und Weise, wie sie das bemänteln oder eben nicht, was das mit ihnen macht, das ist der Stoff für Freetown.
Sextouristinnen in Afrika, das scheint ja als Thema in der Luft zu liegen. Ulrich Seidels Film Paradies Liebe läuft derzeit in unseren Kinos und hat ja dasselbe Thema.
Ja, diese Parallele ist augenfällig und wenn Seidel uns in seinem Film das Verhalten, die Taten einer Sextouristin miterleben lässt, dann liefert die Gruppe Todpart mit dem Theaterabend quasi den Diskurs dazu.
Was treibt denn überhaupt den Abend voran? Wenn es ein Textstück ist.
Naja, Pam, Liesel und Nadia, die haben unterschiedliche Haltungen zu Afrika, zu den Beziehungen, die sie mit den jungen schwarzen Männern eingehen. Und diese unterschiedlichen Haltungen, die verteidigen sie. Die eine glaubt, die große Liebe gefunden zu haben und will für ihren Boy eine Aufenthaltsgenehmigung in den Niederlanden besorgen. Die andere ist abgeklärt und winkt ab. Sie sagt, diese Männer sind wie Bücher in einer Bibliothek. Du kannst dich vertiefen oder sie auf dem Nachttischchen liegen lassen. Sie gehören dir einfach nicht. Du gibst sie zurück. Was die 3 Frauen eint, jede würde es weit von sich weisen, Rassistin zu sein, aber alle 3 wissen, sie profitieren von ihrer ökonomischen Überlegenheit und das ist offenbar weniger schlimm. In Afrika stehen sie eindeutig auf der Gewinnerseite des Kapitalismus, sie fühlen sich wohl darin und sind auch sehr der Meinung, dass sie das verdient haben und diese Überzeugung, ich habe es verdient und weil ich zahle, sage ich, wo es lang geht, die wird einem in diesen 90 niederländischen Theaterminuten in allen möglichen Variationen vorgeführt. Das ist ziemlich beeindruckend.
Der Theaterabend Freetown mit der niederländischen Theatergruppe Todpart ist heute Abend noch einmal zu sehen am Festival Auer Wir Leben in Bern. Das ist doch mal ein schöner Buchtitel. Fußrubbelding Fußrubbelding, das hat mal jemand auf einen Einkaufszettel geschrieben und die Kunsthistorikerin Sandra Danicke hat irgendwann begonnen, solche Einkaufszettel zu sammeln. Die achtlos weggeworfenen Zeugen unseres Alltags, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Fußrubbelding, Angelika Schett hat das Buch gelesen.
Vor 10 Jahren fand die Autorin per Zufall einen zerknüllten Einkaufszettel im Rinnstein. Einem Impuls folgend hob sie ihn auf und las 15-mal Kohlwurst. Es handelt sich hier um eine norddeutsche Brühwurst. Also 15-mal Kohlwurst für Frau Jäger stand da. Sonst nichts. Warum will Frau Jäger so viel Kohlwurst, fragte sie sich. Macht sie eine Einladung, kauft ein Zivildienstleistender für Frau Jäger ein? Und warum gibt es eigentlich zu dieser Wurst keine Beilage? Fragen, die sich nicht beantworten ließen, aber seither wurde die Kulturjournalistin zur Einkaufszettel-Jägerin. Sie war auf den Geschmack gekommen, auch wenn sie schief angeschaut wurde in den Geschäften, beim Absuchen des Bodens oder dem prüfenden Blick in weggestellte Einkaufskörbe. Die Ergebnisse dieser langjährigen Suche sind auf 158 Seiten im Buch abgebildet. Nie, so schreibt Sandra Danicke, schaffte sie es, die misstrauischen Blicke zu ignorieren. Doch standhaft blieb sie den Zettelchen auf der Spur in Billigläden und gediegenen Delikatessengeschäften. In einem von den letzteren fand sie einen quadratischen Zettel mit dem Firmenaufdruck Louis Vuitton. Auf dem stand in riesiger Schrift Honig. Ein Manager kurz nach der Pensionierung, der das Einkaufen verlernt hat, vermutet Danicke und es nun zum Einstieg mal mit einem einzigen Produkt versucht. Dagegen liest sich folgender Zettel ganz anders. Hier steht oben, gehe doch noch zum Aldi. Darunter Gummibärchen und Mettwürstchen. Eine einsame Frau, um die sich niemand richtig kümmert, die sich selbst Anweisungen gibt, traurig. Diese achtlos weggeworfenen und zerknüllten Schätze erzählen oft vom Alltag mit dem Notwendigen und von kleinen Extras. Sie sind sprachlich nicht selten eigenwillig, wenn etwa vom Fußrubbelding die Rede ist oder einfach nur was aufs Brot dasteht. Es gibt auch pingelige Versionen, die explizit 3 mittelgroße Zwiebeln suchen. Und solche, die einkaufen lassen und dem Einkäufer nicht viel zutrauen, liest man etwa 3 Bratwürste und dann in Klammern Datum beachten. Ganz kreative Einkaufszettelschreiber sind auch am Werk. Jemand, der eben nicht notiert Zahnbürste und Zahnpasta, Taschentücher, Waschmittel und Mülltüten, sondern Zabü und Zappa, Tatü, Wami und Mütü. Da ist Rhythmus drin, der wagt etwas, lässt sich nicht niederringen vom kleinlichen Alltag. Die Autorin ordnet, inspiriert von all diesen Fundstücken, jeden der abgebildeten Zettel im Buch übrigens auch nach kunsthistorischen Gepflogenheiten. Beim gerade erwähnten Zabü-Mütü-Zettelschreiber steht zum Beispiel Bildträger, weißer Abrissblock, Stift, schwarzer Filzstift, Schrift, impulsive Druckschrift. Zustand, kaum Knickspuren. Sortierung, linksbündig mit Überschrift.
Fußrubbelding, Einkaufszettel erzählen vom Leben. Sandra Danickes Buch ist als Fischertaschenbuch zu haben.
Menschliche Körper oder Überreste in Ausstellungen sind eine heikle Sache. Wie sollen Museen und Sammlungen damit umgehen? Zu dieser Frage hat der Deutsche Museumsbund jetzt Empfehlungen veröffentlicht. Damit gäbe es zum ersten Mal einen moralisch und historisch fundierten Leitfaden in dieser sensiblen Sache. Der neue Verhaltenskodex soll helfen, mit menschlichen Überresten würdevoll umzugehen. Die Empfehlungen betreffen auch die Rückgabe. Historisches Unrecht dürfe nicht nachträglich durch wissenschaftliches Interesse legitimiert werden, schreibt der Museumsbund. In Zürich stehen Milo Raus sogenannte Zürcher Prozesse an, ein Theatertribunal zur Lage der polarisierten Nation. Kurzfristig nimmt das Theater Neumarkt in diesem Zusammenhang auch Milo Raus Theaterperformance Breiviks Erklärung auf den Spielplan. Dies auch als Reaktion auf den aktuellen Wirbel um das Stück in Deutschland und jüngst in Basel. Milo Raus konfrontiert in Breiviks Erklärung das Publikum mit den Weltverbesserungsthesen des norwegischen Massenmörders. Ein Comic über die ehemalige französische Justizministerin Rachida Dati und ihre Tochter darf erscheinen. Ein Gericht in Versailles wies den Antrag Datis auf ein Verbot des Heftes zurück. Der Comic mit dem Titel Rachida au nom des pères überschreite nicht die Grenzen der politischen Satire und verletze nicht die Privatsphäre der konservativen Politikerin oder ihrer Tochter, hieß es zur Begründung. In dem Heft, das heute in die Läden kommen soll, geht es um die Frage, wer der Vater von Datis 4-jähriger Tochter ist. In Frankreich wird darüber seit der Geburt des Kindes spekuliert. Dati war Sprecherin des damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy, bevor sie das Justizministerium übernahm.
Wenn wir glauben, nur Schriftsteller schrieben Bücher, dann irren wir anscheinend gewaltig. Buchhandlungen werden überflutet von Büchern, die Kommissare, Richter, Köche verfasst haben. Das nimmt heute auch die Zeit auf, Andreas Kloy.
In einer hübschen kleinen Geschichte geht sie auf die Flut von Bestsellern ein, die von Kommissaren oder Rechtsmedizinern und Richtern verfasst werden, von Leuten also, die dem Justizbetrieb angehören und nichts dabei finden, die Schicksale, denen sie da begegnen, in Lesestoff mit Krimi-Thrill zu verwandeln. Die Justiz ist aber keineswegs das einzige Berufsmilieu, in dem der Trieb zu publizistischer Verwertung grassiert. Das neueste Beispiel ortet die Zeit bei den Ärzten, die doch eigentlich ganz besonders der Schweigepflicht gehorchen müssten. Und sie nennt so attraktive Beispiele wie das Buch von Dr. Med Peter Volkmann, So viel Zeit muss sein, ein Hausarzt erzählt, oder Dr. Med Florian Teeg, Von Bluterguss bis Exitus, aus dem Alltag eines Assistenzarztes. Hübsch finde ich auch das Werk von Thomas Meinertz, Herzangelegenheiten, ein Kardiologe erzählt.
Geschichtsschreibung aus nationaler Perspektive galt als ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Nun gibt es aber gerade in der Schweiz eine ganze Reihe von Neuerscheinungen zur Schweizer Geschichte und ein Symposium.
Das fasst die Neue Zürcher Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe zusammen. Historisches Denken innerhalb der Landesgrenzen hatte ja seit dem Ende des Kalten Kriegs weitgehend ausgedient in der Wissenschaft, und postmoderne Theorien verstärkten ein Unbehagen gegenüber diesen sinnstiftenden Meistererzählungen. Seit einigen Jahren lässt sich aber gerade in der Schweiz eine Renaissance von epochenübergreifenden Überblicksdarstellungen feststellen. Vorreiterin war die Romandie. Zu diesem Thema gab es anlässlich des Weltbuchtages ein Podium, berichtet die NZZ, an dem namhafte Schweizer Historikerinnen und Historiker diskutierten und das auch nach den Gründen für diese OS fragte. Sie können vielgestaltig sein, ein neues Identifikationsbedürfnis in einer supranationalen Welt, aber auch einfach das Bedürfnis der Historiker, neue Methoden anzuwenden.
Sekunden Wissen. Ein Kumpan, das ist ein Kumpel, Gefährte, Kamerad, das ist klar. Aber woher kommt das Wort Kumpan? Raphael Zehnder, weiß es.
Die lateinische Endung ist weggefallen, sonst würden viele die Bestandteile des Worts Kumpan sofort erkennen. Kumpane mit Brot. Der Kumpan ist also der, mit dem man das Brot isst, der Brotgenosse. Und wo isst man das Brot regelmäßig gemeinsam? Im Militär. Die Kompanie ist die Gemeinschaft der Brotgenossen, des Fußvolks. Ein Kumpan ist nie nobel oder oberklassig, er stammt aus der einfachen Bevölkerung. Das Wort gehört denn auch nicht zum gehobenen Wortschatz, sondern zur Umgangssprache, zum familiären bis unterklassigen Vokabular. Der gemeine Soldat hat im Salon und auf der Teppichetage nichts zu suchen. Eine Bundesrätin, ein Papst, ein Wirtschaftsführer, eine Professorin, sie können deshalb keine Kumpane haben. Sie haben Freunde und Vertraute. Kumpan, das ist einer, dem man auf die Schulter klopfen kann. Einer, der einem auf die Schulter klopft. Einer, mit dem man ein Bier trinkt und eine Wurst isst. Aber sicher nicht Champagner und Chateaubriand. Im Deutschen ist das Wort Kumpan seit dem 13. Jahrhundert belegt. Mittelhochdeutsch lautet es Kumpan und Kumpan. Aus dem Lateinischen ist es über das altfranzösische Compagne ins Deutsche gekommen. Im Rolandslied im 11. Jahrhundert konnte der edle Roland unter seinesgleichen, den Douze Pairs de France, dem ranghöchsten Dutzend des Adels, noch Compagnes haben, Copain. Das Wort ist über die Jahrhunderte also herabgesunken von der höheren Sprachschicht in eine deutlich tiefere. Mit dem Copain sind wir im Deutschen bei der unverhohlen negativen Bedeutung angekommen, die das Wort Kumpan ebenfalls transportiert. Bei der Kumpanei, der Kumpelei, bei der Seilschaft, der Vetterliwirtschaft, dem Filz, dem Klüngel, der nur für das Brot seiner eigenen Mitglieder besorgt ist und die Interessen und Bedürfnisse aller anderen Menschen übergeht. Fazit: Der Kumpan ist nur für den Kumpan ein Kumpan.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.